Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Und wir müssen wieder einmal über Corona sprechen. Gestern beim Bund-Länder-Treffen waren die Schulen und die Hochschulen ja kein direktes Thema. Aber Auswirkungen auf den Bildungsbereich haben die getroffenen Entscheidungen natürlich trotzdem. Und welche das sind, erfahren Sie heute hier bei uns. Außerdem schauen wir nach Berlin. Da hat die neue Schulsenatorin Astrid Busse gestern die Reißleine gezogen und die Präsenzpflicht an den Schulen aufgehoben wegen der hohen Infektionszahlen. Wie das bei den Betroffenen ankommt, das erfahren Sie hier in der nächsten halben Stunde bei Campus und Karriere. Mein Name ist Mathis Jungblut. Schön, dass Sie dabei sind. Einige Bundesländer nutzen ja derzeit PCR-Tests an Schulen. In NRW und Bayern werden zum Beispiel an den Grundschulen regelmäßig PCR-Pool-Tests gemacht. In anderen Bundesländern laufen Pilotprojekte dazu, wieder andere Länder setzen ausschließlich auf Schnelltests. Ein typischer Corona-Flickenteppich also. Notgedrungen könnte da bald aber eine einheitliche Lösung kommen, denn bei ihrem Spitzentreffen zu Corona haben Bund und Länder gestern beschlossen, dass PCR-Tests bald nur noch von bestimmten Gruppen genutzt werden sollen. Schüler gehören erstmal nicht dazu. Kai Clement aus Berlin.
Man kann es Priorisierung nennen oder schlicht Mangelverwaltung. Weil die Testkapazitäten nicht ausreichen, soll der sogenannte Goldstandard, also der PCR-Test, künftig nur noch besonders gefährdeten Menschen vorbehalten sein und denen, die sie behandeln und pflegen. Heinz-Peter Meidinger, Chef des Deutschen Lehrerverbandes, monierte, die Politik ducke sich weg, wenn es darum gehe, Schüler und Lehrkräfte besser zu schützen. CSU-Chef Markus Söder sagte in den ARD-Tagesthemen, die Regierung werde bald so wörtlich keine Ahnung mehr haben, wie hoch die Infektionszahl wirklich sei. Noch müssen Bund und Länder die Details mit einer überarbeiteten Testverordnung regeln. Der Vorsitzende des Verbandes Akkreditierte Labore in der Medizin, Michael Müller, erklärte, man könne Kapazitäten nicht beliebig von heute auf morgen ausbauen. Wenn die Politik mehr PCR-Testkapazitäten fordere, müsse sie auch für eine finanzielle Absicherung sorgen.
Dass die Schulen von der Priorisierung der PCR-Tests ausgenommen werden, stößt auch innerhalb der Ampel auf Kritik. Familienministerin Spiegel hatte sich gestern schon vor der Bund-Länder-Runde dafür ausgesprochen, den Schulen weiterhin PCR-Tests zu ermöglichen. Heute hat auch die Co-Fraktionschefin der Grünen, Britta Hasselmann, gesagt, dass die Tests an den Schulen genutzt werden sollten, sobald die Laborkapazitäten ausgebaut wurden. Während die Diskussion um die Tests läuft, steigen die Infektionszahlen überall. In Berlin hat sich die Zahl der infizierten Schüler in der letzten Woche sogar verdoppelt. Gestern hat dann die Landesregierung gehandelt und die Schulpräsenzpflicht aufgehoben. Was das jetzt für die Berliner Eltern und Lehrer bedeutet, dazu Luise Sammann.
Unterrichtsbeginn an einer Grundschule im Berliner Bezirk Mitte. Der Lehrerin der zweiten Klasse ist die Anstrengung der letzten Tage und Wochen anzusehen.
In der letzten Woche hatten wir jeden Tag eigentlich nach der Testung ein oder zwei Kinder, die rausgezogen wurden. Und das ist einfach jedes Mal für die Kinder eine total belastende Situation. Und ich muss sagen, gestern hatten wir vor der großen Pause, also kurz nach dieser Testung, war der Flur in der Schule einfach voll mit Kindern. Ich glaube, wir hatten über 30 oder 35 Kinder, die nach Hause gehen mussten.
Die Inzidenz im Bezirk Berlin-Mitte liegt aktuell bei über 3000. Allein an den gut 800 Berliner Schulen kommen täglich so viele neue Infektionen hinzu, dass die Amtsärzte der Hauptstadt bereits vergangene Woche erklärten, die Kontaktverfolgung für Schülerinnen und Schüler beenden zu müssen. Mitschüler von Infizierten werden damit nicht mehr offiziell in Quarantäne geschickt. Die Aufforderung, sich bzw. die Kinder zu isolieren, bestehe aber auch ohne Bescheid weiter, hieß es am Ende eines äußerst chaotischen Kommunikationsprozesses, der für viel Kritik sorgte. Die am Montagnachmittag ausgesprochene Aufhebung der Präsenzpflicht bis Ende Februar sei nun eine Reaktion auf diese Lage, in der das Infektionsgeschehen an Schulen praktisch nicht mehr nachvollziehbar sei, erklärte Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey gestern.
In diesem Moment, wo wir eine solche Situation haben, ist eben auf der einen Seite für uns wichtig, dass wir den Schulbetrieb aufrechterhalten, dass es ein Angebot weiter gibt, aber dass gleichzeitig auch den Eltern die Möglichkeit eingeräumt wird, sich eine Ausnahme von dieser Präsenz auch zu nehmen.
Für die Berliner Eltern kam die Nachricht überraschend. Noch am Freitag hatte es geheißen, die Präsenzpflicht bleibe bestehen. Den plötzlichen Kurswechsel erklärt Franziska Giffey vor allem mit dem gewachsenen Druck aus der Elternschaft, den die Bezirkselternausschüsse immer wieder vorgebracht hatten. Viele Eltern in der Hauptstadt zeigten sich gestern dementsprechend zufrieden.
Die Nachricht war eine ziemliche Erleichterung, um ehrlich zu sein. Wäre sie nicht gekommen, hätte ich meine Kinder für morgen krank gemeldet und für die nächsten Tage.
Also ich bin eigentlich total dankbar für diese Aussetzung der Präsenzpflicht. Ich habe zu Hause noch einen kranken Papa, dementsprechend müssen wir halt einfach mehr aufpassen und daher finde ich super.
Allerdings sind die Berliner Eltern gespalten. Während die einen die Aussetzung der Präsenzpflicht für längst überfällig halten, reagieren andere überfordert und besorgt.
Jetzt soll ich entscheiden, ob mein Kind zur Schule geht oder nicht? Natürlich will mein Kind zur Schule gehen, wenn seine Freunde auch gehen. Ich möchte es nicht entscheiden für mein Kind.
Und die Frage ist natürlich auch, wer kann sich diese Entscheidung überhaupt leisten? Das werden diejenigen sein, die das Glück haben, dass sie im Homeoffice einer sicheren Erwerbstätigkeit nachgehen können.
Kritik kam gestern unter anderem auch vom Kinderhilfswerk UNICEF. Das Versprechen, Schulen zuletzt zu schließen, drohe mit dem Vorgehen der Berliner Landesregierung unterlaufen zu werden, teilte ein Sprecher mit. Vor allem Politiker der Linkspartei fürchteten, dass in der Folge gerade die Kinder zu Hause bleiben würden, die besser in der Schule aufgehoben seien, weil sie nur dort die nötige Unterstützung bekämen. Ob und wie die allerdings überhaupt noch gewährleistet werden kann, stellen Berliner Lehrkräfte bereits seit längerem in Frage.
Ich bin sehr gespannt darauf, wie das arbeitsorganisatorisch funktionieren soll, dass wir bei dem hohen Krankenstand, den wir momentan schon im Kollegium haben, das gleichzeitig noch schaffen, einerseits qualitativen Präsenzunterricht stattfinden zu lassen und gleichzeitig einen Fernunterricht gut begleiten zu können.
Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft kritisierte deswegen die kurzfristige Entscheidung der Berliner Landesregierung. GEW-Vorsitzender Tom Erdmann betonte, er hätte eine Rückkehr zum Wechselmodell vorgezogen. In kleinen, festen Gruppen mit täglichen Testungen und Lüftungsanlagen, über die bereits vor knapp 2 Jahren diskutiert wurde, die aber bis heute an zahlreichen Berliner Schulen fehlen.
Die steigenden Infektionszahlen an den Schulen betreffen natürlich nicht nur die Schülerinnen und Schüler, auch das Lehrpersonal muss gerade reihenweise in Quarantäne. In NRW sind es nach Angaben der Lehrergewerkschaft zum Beispiel über 6.000, die nicht im Präsenzunterricht eingesetzt werden können. Familienministerin Spiegel hatte deswegen gestern angekündigt, dass sie den Schulen zusätzliches Personal schicken will. 8.000 Fachkräfte aus 2 Bundesprogrammen könnten für 6 Wochen an Schulen und Kitas aushelfen. Und das ist offenbar ja auch bitter nötig. Wie die Situation derzeit in Bayern aussieht, das erklärt Anne Kleinknecht.
Die Münchner Grundschullehrerin, mit der wir sprechen, hat einen Hexenschuss. Sie ist trotzdem in die Schule gegangen. Sonst hätten ihre Kolleginnen und Kollegen ihre Klasse mitbetreuen müssen. Denn Vertretungslehrer sind gerade Mangelware. Vor den Weihnachtsferien war es besonders schlimm. Eine Vollzeitkraft konnte länger nicht kommen. 2 weitere wurden krank. Am Ende haben Eltern die Aufsicht übernommen. Simone Fleischmann vom Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband.
Natürlich sind mehr Lehrerinnen und Lehrer nicht im Dienst, weil sie infiziert sind, weil sie in Quarantäne sind, weil die Frauen, die schwanger sind, Beschäftigungsverbot haben und weil wir eine Personaldecke haben, die noch mal enger ist. Das heißt, es gibt auch keine Springerlehrer mehr, sogenannte mobile oder integrierte Reserven. Und das führt dazu, dass eine Klasse einfach ohne Lehrer ist.
Ein Sprecher des Bayerischen Kultusministeriums bestätigt zwar, dass mit den steigenden Corona-Zahlen mehr Lehrkräfte ausfallen, der Effekt sei allerdings vergleichsweise gering. Für den Vorsitzenden des Bayerischen Schulaufsichtsverbands Jürgen Heiß keine Überraschung.
Im Grund- und Mittelschulbereich ist es so, wenn wir an einer Schule einen Ausfall haben, beispielsweise durch eine Schwangerschaft oder dergleichen, versuchen wir das zunächst mal mit der uns zur Verfügung stehenden personellen Ressource aus der mobilen Reserve zu versorgen. Und das ist jetzt natürlich spürbar, dass wir natürlich da immer mal wieder an unsere Grenzen kommen.
Aus dem Kultusministerium heißt es wörtlich, dieses System hat sich zur Sicherstellung des Unterrichtsbetriebs in ganz Bayern bestens bewährt. Doch die Sicherung des Unterrichts kann für einzelne Schüler mitunter chaotisch aussehen, berichtet diese Mutter. Ihr Sohn besucht die Grundschule am Jagdfeldring in Haar.
Also er hat jetzt die Lehrer oder Lehrerin Nummer 9. Und es kam dadurch, dass die Erstklass- und Zweitklasslehrerin am Ende der 2. Klasse krank geworden ist. Und dann wurde uns immer wieder Vertretungslehrer, Springerlehrer an die Seite gestellt.
Nachdem dann auch noch die Drittklasslehrerin schwanger wurde und nur noch von zu Hause arbeiten durfte, hat das Schulamt eine sogenannte Teamlehrkraft eingestellt. 800 solcher Stellen hat der Freistaat in diesem Schuljahr geschaffen. Sie gehen an Lehrkräfte und Hochschulabsolventen, die an der Schule unterrichten und sich mit der Lehrkraft zu Hause abstimmen, erklärt die Leiterin der Jagdfeldschule Caroline Riedl.
Es funktioniert gut, dass die eigentlich im täglichen Austausch sind über die Kinder, die Elterngespräche teilweise gemeinsam auch durchführen. Ansprechpartner sind von zwei Seiten. Der eine erlebt das Kind im Unterricht, der andere sieht die Proben und sieht die Leistungsnachweise, hat nochmal einen sachlicheren, objektiveren Blick von außen dann drauf. Und da ist bei uns die Erfahrung bis jetzt wirklich, dass das gut funktioniert, auch wenn ich mir das zu Beginn nicht vorstellen habe können, muss ich ehrlich sagen.
Zumindest an der Jagdfeldschule hat das Modell Teamlehrkraft wieder für etwas mehr Normalität im Schulalltag gesorgt.
So passend kommt heute diese Meldung. Die Bildungsgewerkschaft VBE geht davon aus, dass in den kommenden Jahren deutlich mehr Lehrkräfte gebraucht werden, als von der Kultusministerkonferenz angenommen. Die Gewerkschaft glaubt nach eigenen Berechnungen, dass mindestens 81.000 Lehrkräfte bis 2030 fehlen. Viel geht es in diesen Tagen ja um die Digitalisierung in Deutschland, an den Schulen, aber auch natürlich an den Hochschulen. Der Koalitionsvertrag der Ampel, der liest sich da auch vielversprechend mit deutlich mehr Mitteln für die digitale Lehre zum Beispiel. Doch bei der wichtigen Diskussion um Whiteboards und Lernplattformen fällt etwas anderes, Elementares, gerne mal hinten runter. Der Zustand der Seminarräume und Hörsäle in Deutschland oder im Bürokratendeutsch der Hochschulbau. Der Deutsche Wissenschaftsrat hat gestern bekannt gegeben, dass es an deutschen Hochschulen bis zu 60 Milliarden Euro Sanierungsstau gibt. Und darüber wollen wir jetzt sprechen mit Dorothea Wagner, Vorsitzende des Wissenschaftsrats. Guten Tag, Frau Wagner.
Ja, guten Tag.
Wo sehen Sie denn den größten Sanierungsbedarf an den deutschen Hochschulen?
Der Sanierungsbedarf, diese 60 Milliarden Euro, die wir so ungefähr beziffern, der bezieht sich auf das gesamte Bundesgebiet. Er bezieht sich auf Gebäude, aber teilweise auch auf die Teile von ganzen Hochschulcampi. Ein Beispiel für Letzteres ist zum Beispiel die Ruhr-Universität Bochum. Viele Gebäude sind teilweise seit Jahren in einem Zustand, dass sie so nicht mehr richtig benutzbar sind. Gebäude haben einen Lebenszyklus und gerade die Gebäude, die so in den 60er und 70er Jahren bei der Bildungsexpansion gebaut wurden, sind jetzt am Ende dieses Lebenszyklus, wo eine Grundsanierung notwendig ist. Und auf der anderen Seite verändern sich ja auch die Bedarfe an den Hochschulen. Die Forschung, wie Forschung betrieben wird, ändert sich, wie Lehre betrieben wird, ändert sich. Das heißt also, da ist eigentlich im ganzen Bundesgebiet, in allen Bundesländern, auch in den wohlhabenderen, sage ich mal, ein Bedarf, Gebäude zu sanieren.
Da bleiben wir mal beim Thema. Gibt es denn regionale Unterschiede in Deutschland?
Es gibt leichte regionale Unterschiede. So ist in den ostdeutschen Ländern ab den 90er Jahren durchaus investiert worden in den Hochschulbau. Aber auch dort gibt es Universitäten und Hochschulen, bei denen großer Sanierungsbedarf ist. In Hessen etwa wurde das Hochschulbauprogramm Heurika aufgelegt, wo also wirklich mit einer jahrelangen Kraftanstrengung dem Sanierungsstau versucht wurde zu begegnen. Aber auch dort ist man noch nicht am Ziel. Also man kann jetzt gar nicht sagen, in bestimmten Regionen ist es besonders schlimm. Es betrifft eigentlich den Hochschulbau im gesamten Bundesgebiet. Ja. Wie gesagt, auch bei den wohlhabenden Bundesländern ist da ein Riesenbedarf.
Sie haben das ja gerade schon angesprochen, die Phänomene. Und viele unserer Hörerinnen und Hörer, die kennen das wahrscheinlich, dass es im Winter ja im Seminarraum ganz schön zugig mal werden kann. Und dann habe ich zum Beispiel schon erlebt, dass dann da mobile Heizlüfter zum Einsatz kommen. Also da kann man ja nicht mehr von einer nachhaltigen Hochschule reden, ja, die ja auch angestrebt wird.
Der Energiebedarf von solchen Gebäuden ist enorm. Und teilweise sind eben diese Gebäude alle andere als Energieeffizienz ausgerichtet. Ein Bundesland, Baden-Württemberg, hat beziffert, dass der Energiebedarf der Hochschulen 2/3 des Wärmebedarfs und 3/4 des Strombedarfs aller Landesliegenschaften ausmacht. Also das ist ein großer Anteil. Nun ist es aber andererseits so, dass gerade die Wissenschaftswelt, sage ich mal, Klimaschutzziele und Nachhaltigkeit als große Ziele ansieht und auch Lösungen dafür vorschlägt. Und da ist eigentlich die Erwartungshaltung auch der jungen Menschen, der Studierenden groß, dass dann auch im Hochschulbau Entsprechendes getan wird. Aber Das ist ein Problem, das eben sehr teuer zu lösen ist. Und die Frage ist, können das die Länder, die für den Hochschulbau zuständig sind, alleine stemmen?
Ja, da sind wir ja dann beim Kernpunkt, würde ich sagen. Also Sie sagen, der Bund muss bei der Finanzierung helfen.
Wenn die neue Bundesregierung, wie es ja auch der Fall ist, Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu einem großen Thema macht, dann wäre durchaus die Frage, ob sie nicht auch bei dem Hochschulbau hilft. Was wir als Wissenschaftsrat in unserem Empfehlungspapier empfehlen, ist, dass zumindest Bund und Länder gemeinsam prüfen, welche Art von Kooperationsmöglichkeiten es gibt, um gemeinsam vielleicht im Rahmen von einem Sonderprogramm gerade Nachhaltigkeit der Hochschulgebäude sozusagen in Angriff zu nehmen.
Also fordern Sie sozusagen, dass der Bund den Ländern dabei hilft, die Gebäude zu sanieren und dann auch ja mehr zum Klimaschutz beizutragen?
Das wäre schön, wenn er das täte. Wir fordern das nicht. Wir empfehlen, dass Bund und Länder gemeinsam dies prüfen. Denn die Länder können auch nicht aus ihrer Verantwortung genommen werden. Aber wenn man sieht, welchen Anteil der Hochschulbau in den öffentlichen Gebäuden nimmt, so ist das durchaus lohnend, auch vor dem Hintergrund der Politik der neuen Ampelregierung im Bund, darauf mal den Blick zu werfen.
Über den Sanierungsstau an den deutschen Hochschulen habe ich mit Dorothea Wagner gesprochen. Sie ist Vorsitzende des Wissenschaftsrats, der sich gestern zum Thema Hochschulbau beraten hat. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Wagner.
Ja, gerne.
Viele Hochschulen in Deutschland haben nicht nur marode Gebäude, wie wir gerade gehört haben, ihnen fehlt es auch an Nachwuchs. So zum Beispiel bei der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena. Um dagegen vorzugehen, geht die Hochschule jetzt neue Wege. Absolventen, die schon im Beruf sind, sollen die Chance bekommen, unkompliziert und abgesichert zu promovieren, um sich danach dann auf eine Professur da vor Ort zu bewerben. Dafür wurden Anfang des Jahres 3 Stellen besetzt, die jetzt mit ihrer Promotion angefangen haben. Henry Bernhardt hat mit ihnen gesprochen.
Mein Lebenslauf ist ein bisschen so gebrochen,
erzählt Marina Skiba in ihrem kleinen Büro mit Blick über die ganze Stadt Jena.
Ich habe Maschinenbau studiert im Bachelorstudiengang an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena und habe direkt nach dem Studium ein tolles Jobangebot bekommen von einem Großunternehmen in der Region und habe mich aus familiären Gründen auch entschieden, dieses Angebot anzunehmen.
7 Jahre hat Marina Skiba als Technologin in der Produktion gearbeitet, mit Verantwortung, sogar mit ein paar Lehraufträgen nebenbei, aber mit begrenzten Möglichkeiten, den Dingen wissenschaftlich auf den Grund zu gehen, wie sie sagt. Also hat sie gekündigt und im Master Laser- und Optotechnologien studiert.
Mein Mann sagt, ich bin aufgeblüht, weil das ist genau das, was ich wollte. Ich wollte mehr wissen und ich wollte mehr verstehen und ich habe meine Erfüllung darin gefunden.
Als sie Ende letzten Jahres gerade ihren Master in der Tasche hatte, bot sich eine neue Chance. Ihre Hochschule, die Ernst-Abbe-Hochschule Jena, suchte junge Wissenschaftler mit mehrjähriger Berufserfahrung, um ihnen eine Promotion zu ermöglichen. Karriereweg Professur heißt das Projekt, das die Vizepräsidentin für Forschung und Entwicklung, Professor Christine Mitte, verantwortet.
Für uns als Hochschule, also insbesondere an HAWs, ist eine Einstellungsvoraussetzung, dass berufliche Praxis mitkommen muss, um als Professor, Professorin berufen werden zu können. Ganz klar, es ist schwierig für uns an Fachhochschulen geeignetes Personal zu finden und dort die Möglichkeit dann auch zu schaffen, wieder diesen Systemwechsel vom Arbeitsplatz zurück zur Hochschule zu generieren.
Gefördert durch das Bundesprogramm FH-Personal kann die Ernst-Abbe-Hochschule in diesem Pilotprojekt 3 Millionen Euro über 6 Jahre ausgeben, um 6 Doktoranden zu fördern. Die ersten 3 haben seit Jahresbeginn eine Stelle über 4 Jahre an der Hochschule, beziehen ein Gehalt, von dem sie gut leben können. Neben Marina Skiba ist es Susanne Detko. Sie hat ihren Master in Sozialwesen 2013 gemacht und erst für die Arbeiterwohlfahrt, dann in einem Landratsamt Migranten beraten. Lust auf eine Promotion und auch ein Thema hatte sie eigentlich schon am Ende des Studiums.
Es gab auch schon so ein paar konkrete Ideen. Ich habe mich dann allerdings für eine Erwerbstätigkeit entschieden, weil es für den damaligen Zeitpunkt einfach nicht passend erschien. Also meine Kinder waren noch klein, ich hatte andere Lebensziele und eine Promotion bedeutet ja auch, dass man da einen großen psychischen Druck hat. Ja, ich hatte da andere Prioritäten in meinem Leben und so konnte ich das damals nicht gleich verfolgen. Umso größer das Glück, das jetzt tun zu können.
Parallel zu ihrer Forschung sollen sie ab dem Sommersemester an der Ernst-Abbe-Hochschule lehren. Dafür und auch für ihre Promotionsprojekte stehen Ihnen Workshops und Kurse zur Didaktik und zum wissenschaftlichen Arbeiten offen. Ihre Betreuer aber müssen Sie sich außerhalb suchen, da die Ernst-Abbe-Hochschule, so wie die meisten Hochschulen für angewandte Wissenschaften, kein Promotionsrecht besitzt. Aber auch wenn das Programm Karriereweg Professur heißt, entsteht so kein Automatismus, betont Christine Mitte.
Also wir sind diejenigen, die die Voraussetzungen schaffen, aber können nicht eine Professur anbieten.
Aber haben Sie die heimliche Hoffnung, dass Sie bei Ihnen bleiben?
Die heimliche Hoffnung besteht natürlich immer, aber insbesondere auch, weil ein beträchtlicher Teil ja aus den MINT-Fächern kommt, also in Ingenieurswissenschaften, wir dort immer Bedarf haben.
Alle drei Doktoranden sind glücklich über ihre Chance, mit Ende 30, Anfang 40 doch noch ohne materielle Sorgen promovieren zu können. Susanne Detko und Marina Skieber liebäugeln schon mit einer Professur, können sich aber auch andere Wege vorstellen. Oliver Reimer, der Dritte im Bunde, ein Elektroingenieur, würde den Karriereweg-Professur gern zu seinem eigenen machen.
Das wäre auf jeden Fall das Ziel, aber die Promotion ist auf jeden Fall erstmal der richtige Schritt in die richtige Richtung. Da mir die Lehre sehr viel Freude bereitet, wäre natürlich eine Professur das große Ziel. Und da hat eben bis jetzt auch die Promotion zugefehlt und das Projekt soll dann also in die richtige Richtung führen.
Und das war's mit Campus und Karriere für heute. Mein Name ist Mathis Jungblut, schön, dass Sie dabei waren.